Liebe Sangha, ich freue mich, dass ich hier sitzen darf. Ganz einfach, dass ihr mich auch gebeten habt, jetzt hier zu sitzen. Mir ist noch dieser Satz hängen geblieben, ich arbeite jetzt wieder oder arbeite normal oder dann habe ich gedacht, ja, also für mich ist es in dem Sinne nicht anders. Ich habe vorher auch gearbeitet und zwar recht viel. In so einem Zentrum, als Gast kommt man da hin und da ist immer alles friedlich und ruhig und es ist für einen gesorgt und das ist ja auch gut so und dafür ist ja so ein Zentrum auch da. Aber es ist intern, es ist genau, also wie du über die GLE gesagt hast, es ist auch ein Verein und so ist das auch ein Arbeitgeber. Und ich habe anders gearbeitet. Ich habe zum Beispiel, bin ich ein bisschen Köchin geworden, weil am Anfang habe ich nicht für 30 bis 60 Menschen kochen können. Habe ich gelernt. Und mit allem, ne? Also mit dem Stress, der auch mal dazugehört, mit dem Mengen einschätzen, Fehler machen, also es nicht gleich können. Und so ist es für mich jetzt auch. Ich habe einfach schon mal wieder den Arbeitsplatz gewechselt. Intern hatte ich ihn ja öfter gewechselt und auch in meinem Erleben ist es in dem Sinne nicht anders, dass ich jetzt das Gefühl habe, ich bin ohne Sangha. Die ist viel größer geworden und sieht einfach anders aus. Und viele, wenn ich es jetzt in meiner mir vertrauten Sprache bleibe, viele sind noch nicht sehr vertraut mit der Übung. Ja, dann ist meine Kollegin auf der Arbeit einfach noch nicht so vertraut mit der Übung. Oder wenn ich im Altenheim bin, sehr interessante Sangha. Das wollte ich einfach so nochmal sagen, weil das ist mir am Anfang bewusst geworden, dass ich das wahrgenommen habe. Und dann habe ich mir vorgenommen, das zu merken. weil es mir mit auch wichtig ist, wie kann man aus Vorstellungen rauskommen, nur wenn man andere Sichtweisen hinkommt? Aber wie kommt man hin? Es können ja jetzt nicht alle plötzlich für viele Jahre in einem Zentrum leben. Und Kommunikation. Das ist so das eine, was ich einfach so als erstes mal loswerden wollte. Das andere, ich habe mir das Sutra ausgesucht oder schon während der Zeit in Hohenau stellte sich dann raus, es ist wieder dein Lieblingssutra, wobei das mit du, also dein jetzt nicht so gemeint ist, aber man merkt, wenn man so eng zusammenlebt, wer wozu mehr einen Bezug hat. Und dann habe ich mich auch gefragt, warum ich dann das Sutra nehme über die 8 Erkenntnisse großer Wesen. Könnte man jetzt sagen, die großen Wesen haben es mir angetan. Nee, es sind diese Erkenntnisse. Ich bin ein sehr neugieriger Mensch und möchte diesem Geist diese Möglichkeiten zu erkennen, zu verstehen, so gut wie möglich, so viel wie möglich davon mitbekommen. Und ich glaube, das war so der Ursprung, was mich an dem Sutra reizt. Und das andere ist, das ist relativ lang. Es hat ja 8 Erkenntnisse. Und bei uns im Haus war das so, dass wir nach der Morgenmeditation immer Sutra gelesen haben. Und ich irgendwann festgestellt habe, ich bin nicht in der Lage, mir. Und dann fiel mir auf, ja, wie viel von den 8 Erkenntnissen kann ich überhaupt noch wiedergeben, wenn ich auf dem Zimmer bin? Jetzt ohne die nachzulesen. Weil es ist wie bei Vorträgen manchmal, man bekommt was mit, aber das ist nicht auf der Ebene, wo man es gleich wieder sprachlich wiedergeben kann. Ja, und damit bin ich eingestiegen. Damit war dann die Neugierde groß genug, rauszufinden, wann bin ich morgens so wach, dass ich da mal eine Übung, dass ich mal eins von diesen 8 Erkenntnissen mitnehmen kann. Und so bin ich mit diesem Sutra lange gegangen, weil irgendwann habe ich diese eine mal gehört und konnte sie erinnern. Und dann, mein Ding ist immer, das in meinem Alltag zu finden. Und dann war eine andere Erkenntnis, die ich dann gehört habe. Und so habe ich sie nicht systematisch, aber unbewusst sicherlich war da so eine Absicht, die doch alle mal kennenzulernen, wahrscheinlich da. Und jetzt, wo ich das ein bisschen vorbereitet habe, habe ich nochmal wieder erkannt, mein Gott, die sind aber richtig gut aufgebaut. Das ist mir bis jetzt nicht aufgefallen. Also von daher habt ihr mir schon ein Geschenk gemacht, dass ich das jetzt erkennen darf. Und das andere ist, worüber ich viel auch einen Zugang habe, ist einerseits, wie finde ich es in meinem Alltag, in meiner kleinen Welt, weil erstmal ist sie ja klein, was ich so da täglich tue. Das andere ist die Sprache, dass es immer wieder einzelne Worte gibt, über die ich einen Zugang finde, mit denen ich mich mehr auseinandersetze, die ich versuche von anderen Seiten zu sehen. So. Und jetzt lese ich euch einfach mal den ersten Stück aus dem Sutra vor. Von ganzem Herzen sollte eine Schülerin oder ein Schüler des Buddha Tag und Nacht die von allen großen Wesen verwirklichten 8 Erkenntnisse rezitieren und über sie meditieren. Und da ist schon das Erste, was ich ganz spannend finde, Tag und Nacht. Dass das für, jetzt sage ich mal, ein Laien nicht geht. Laien im Sinne, wenn ich das im Sport vergleiche, Profisportler und Laiensportler, dann ist Teil der Profisportler in meiner inneren Übersetzung. Der schafft das, aber ich nicht, nachts. Also da träume ich bestimmt über irgendwas, verarbeite den Tag. Aber ob ich da das Sutra schon schaffe mitzunehmen, ich wage es zu bezweifeln. Aber ich finde es spannend, dass das da drin steht, Tag und Nacht. Und dann habe ich auch Thay im Ohr, der sagt, Achtsamkeit immer 24 Stunden lang. Ist ja interessant. Und das lasse ich dann für mich immer gerne so stehen, in dem immer mehr schmunzelnden mir selber gegenüber. Okay, da stehe ich. So oft kann ich dran denken, zwischendurch vergesse ich es immer wieder. Aber es wird einen Grund haben, dass das da steht. So. Und nicht in dem, jetzt aber anstrengen und mit anstrengen habe ich gemerkt, komme ich sowieso nicht hin. Weil ich mich da innerlich eng mache. Ja. Und dann überspringe ich jetzt heute mal die erste Erkenntnis. Also ihr wisst, welches Sutra das ist. Das Sutra über die 8 Erkenntnisse großer Wesen. Ihr könnt das gerne nachlesen und euch vielleicht auch von anderen Erkenntnissen inspirieren lassen. Oder sicher inspirieren euch auch andere, weil wir sind ja alle verschieden. Ich habe mir jetzt noch die zweite Erkenntnis ausgesucht. Die zweite Erkenntnis ist das völlige Verstehen, dass mehr Verlangen auch mehr Leiden mit sich bringt. Alle Bedrängnisse des täglichen Lebens entstehen aus Gier und Verlangen. Jene, die wenig verlangen und wenig Ehrgeiz empfinden, sind fähig, sich zu entspannen. Ihr Körper und Geist ist frei von Verstrickungen. Der logisch veranlagte Teil in mir findet das toll. Mehr Verlangen gleich mehr Leiden. Völlig logisch. Kann ich gut mit sein. Fällt mir dann noch im nächsten Schritt ein, es ergreifen, es haben wollen. Buddhistische Terminologie. Ich könnte das ja dann gerne so abhaken, aber dann kommt, wie gesagt, mein Alltag und da stelle ich dann fest, wie sieht denn das da aus mit mehr Verlangen? Und jetzt meine ich, also ich für mich gucke dann nicht nach den, ich muss jetzt noch ein größeres Auto haben oder die und die schönen Klamotten. Da ist es so simpel, wo ich denke, da sind wir alle so weit erwachsen genug, da in dem Sinne muss ich nicht drüber reden. Aber das sind so diese kleinen Sachen. Die zweite Runde Kekse heute. Oder irgendwo da mal den zweiten Runde Nachtisch. Und ich habe irgendwann mal festgestellt, in dieser Phase des Beobachtens, wenn ich mich da sitze und frage, ob denn da gleich noch eine zweite Runde Nachtisch übrig bleibt oder genug für da ist, ich kriege von der ersten Runde überhaupt nichts mit. Es ist so simpel. Da ist dieses Verlangen bringt Leiden mit sich. Ich esse und bin am Gucken, ist denn da noch genug? Und ich sollte mich zurücknehmen, ich sollte ein bisschen... Geht diese ganze Ratterei im Hirn los? Womöglich denke ich noch drüber nach, ob ich zunehme oder abnehme. Aber von dem Nachtisch oder von dem Essen, da muss ja noch nicht mal Nachtisch sein. Was habe ich denn da mitgekriegt? Eigentlich habe ich ja nichts mitgekriegt und bin in einem, jetzt Leiden ist so gut, aber in einem Geisteszustand, der unruhig ist. Ich kann da nicht in Frieden sitzen und essen. Ich schiel schon dahin. Wie viel hat der auf dem Teller? Habe ich jetzt hier? Und dann ist es, dann hilft mir wieder, oder kann mir persönlich die Logik helfen, wenn ich sage, es bringt mir mehr Leiden, ich entscheide mich jetzt, einmal mehr gibt's nicht. So. Und dann fange ich wirklich an, anzukommen bei dem, was ich dann tue, weil ich brauche ja nicht nach da gucken, da draußen gibt's ja jetzt nichts mehr. Und dann festzustellen, ich esse anders, weil ich weiß, es gibt nachher nichts mehr, aber nicht, weil mir irgendwer das gesagt hat, sondern weil ich das entschieden habe und auf einmal fange ich an, anzukommen. Und das, was da ist, einfach zu genießen, wertzuschätzen. Oder abends noch jemanden anrufen, weil ich mich gerade an ihn denke oder nicht weiß, wie es ihr oder ihm geht oder weil ich eine Beschäftigung brauche. Alles schön und gut, aber vielleicht wäre es drunter, liegt es drunter, es war heute ein anstrengender Tag und es war viel und es wäre mal gut, früh ins Bett zu gehen. Das sind für mich so diese simplen kleinen Dinge und die sind nicht klein, die sind nicht in dem Sinne leicht umzusetzen, weil erstens wäre es geschickt, das mitzukriegen, dass ich ja eigentlich müde bin. Und auf so einem höheren Level noch laufe. Was kann ich noch tun? Was ist, kann ich mir erlauben, einfach mal zu sagen, heute Abend ist mal weniger angesagt. Ja, und dann im nächsten Satz steht da, die wenig Ehrgeiz empfinden, sind fähig, sich zu entspannen. Was ist Ehrgeiz und wie fühlt er sich an? Wie empfinde ich Ehrgeiz? Wann weiß ich? Und ich finde für mich den Körper immer ein hilfreiches Mittel, so wie so ein Biofeedback-Gerät. Wenn ich das kennenlerne, dann kann ich das sehr hilfreich nutzen. Dann gibt er mir nämlich Rückmeldung. Der piepst sozusagen jetzt im nicht ausgeglichenen Bereich. Aber dafür muss ich diesen Körper, diese Möglichkeit als Rückmeldung auch kennenlernen. Und wie fühlt sich, wo empfinde ich Ehrgeiz? Ist es ein Angespanntsein? Ist es eben was? Ist es Ich weiß mittlerweile, unsere Augen sind ein ganz großes Hilfsmittel. Augen und Geist hängen eng miteinander zusammen und die Augenbewegung und die Geistbewegung ist mittlerweile nachgewiesen. Es läuft synchron. Und wenn ich jetzt über Ehrgeiz nachdenke und reinfühle, dann kann ich ganz schnell sagen, dann fange ich an, mit den Augen nach außen zu gehen, zu gucken. Es entsteht eine Unruhe in mir. So zum Beispiel. Und das andere auf der mentalen Ebene ist es dann einfach auch, dass Ehrgeiz sicher auch zusammenhängt mit den drei Komplexen. Weniger Wert, mehr Wert, Gleichwert. Erleben von gleichwertig sein oder der andere ist mehr, jetzt brauche ich aber, will ich aber. Und das nächste ist, über was definiere ich mich? Wir alle definieren uns ja über irgendwas. Über was definiere ich mich? Definiere ich mich über Arbeiten, über Geld? Man kann sich sogar darüber definieren, über glücklich sein. Da bin ich die ganze Zeit angestrengt, glücklich zu sein. Ist lustig, aber ich habe irgendwann mal festgestellt, dass ich gesagt habe, gut, wenn ich mich nicht über Arbeit definiere, versuche. Und nicht über Geld. Und ich habe nicht gemerkt, dass ich dabei war, mir eine neue Definitionsgröße zu suchen. Glücklich sein, oh, klingt doch toll, wunderbar, gutes Ziel. Und auf einmal, also jetzt auf einmal, da liegen ein paar Jahre zwischen. Vorsicht bitte, Sprache. Also irgendwann kam ich langsam in die Richtung, irgendein Stress ist doch irgendwie immer noch da. Aber ich kriege ihn nicht zu fassen und mir irgendwie nochmal hingesetzt, also ohne Meditation, für mich geht's nicht. Ich brauche auch diese klare Form, auf dem Kissen zu sitzen und Geisteskrafttraining zu machen, still, Ruhe, Energie sammeln. Aber ich brauche auch Zeiten, wo ich einfach mal so im Freien beobachten gucke, was kommt denn da so an Ideen? In einem auch ruhigeren Geist, aber nicht so eine formale Übung wie auf dem Kissen. Und dann über eine Zeit der Beobachtung dämmerte mir, also das mit dem Glücklichsein könnte zum Stress führen, wenn man immer versucht, glücklich zu sein. Ist ja interessant. Wie war das mit dem Ehrgeiz und Entspannen? Da gibt es auch sicher noch andere Möglichkeiten. Ich muss möglichst viel Freizeit haben. Dann strenge ich mich an, muss in kurzer Zeit viel arbeiten, um viel Freizeit zu haben. Ob ich dann in der Freizeit entspanne? Und dann kann ich entspannen. Und was passiert beim Entspannen? Erlaube ich mir, mich zu entspannen? Na, und wenn ich das so alles erzähle, dann ist das aus meinen Erfahrungen. Und ich hoffe, ich kann euch dafür ein bisschen neugierig machen und begeistern. Weil ich finde das so spannend, dieses Erkennen, rausfinden, wie ist denn mein Leben aufgebaut, wie kriege ich denn das zusammen, warum lande ich denn immer wieder an der einen Stelle und wie könnte es denn weitergehen? Mir ist bewusst, dass das Leben als solches schon ein wundervolles Praxiszentrum ist. Weil wir uns ja sowieso verändern müssen, weil das Leben sich verändert. Wenn ich jetzt Kinder habe, die werden groß. Wenn ich Arbeitskollegen habe, bringen die mich auch irgendwie in Prozesse rein. Aber es ist einfach auch schön, die bewusst zu machen und die mehr und mehr mitzubekommen. Und ja, ein Stück weit in manche Löcher nicht mehr so oft reinzufallen, sondern dann einfach die Kraft zu haben, von mir aus eine Entwicklung anzufangen, bevor ich durch die Situation praktisch dahin geschubst werde. Eine andere Arbeitskollegin, die Spannung in der Familie wird immer größer. Sondern so dieses eigene Aktivwerden, diese Freiwilligkeit zu sagen, ja, spannend genug, ich guck mal. Was mir immer bewusster wird, ist, dass wir, das wissen wir alle, die Achtsamkeit brauchen, um überhaupt das mitzubekommen. Aber ich denke auch oft, es ist ein Krafttraining, dass Meditation ein Trainieren der Kraft ist, durch das, dass ich mich immer wieder sammle und sage, jetzt verschwinde ich nicht in den Gedanken, jetzt komme ich hierhin zurück. Ich richte meinen Geist nicht immer wieder auf was Negatives aus, sondern sehe auch das Positive. Verändert sich unser Gehirn, das ist auch, kann auch heute so schön alles bildlich dargestellt werden. Aber es ist ein Krafttraining und das Krafttraining ist dann gut in den kleinen Momenten, wo ich mich dann entscheide. Und einerseits bin ich bewusst, ich habe es durch die Achtsamkeit mitgekriegt, okay, renne jetzt heute gerade noch überdreht von der Arbeit, meine ich, ich muss jetzt da noch eine Person anrufen und habe jetzt entschieden, nein, jetzt komme ich runter. Dann ist das einerseits eine Entscheidung, aber dann brauche ich ja die Kraft, die umzusetzen, weil jedenfalls in meinem Erleben habe ich es nicht, dass wenn ich eine Entscheidung treffe, dass es dann gleich klappt. Weil dieses Greifen ja noch es nicht sofort aufhört. Oder manchmal klappt es dann auch nicht, dass dann irgendwelche Begründungen intern kommen. Oder an einem mittelschönen Wettertag, jetzt bei Sonnenschein, ist es dann leicht zu sagen, jetzt fahre ich mit dem Fahrrad und das geht auch heute. Oder an einem Tag, wo das Wetter dann so mittelmäßig ist, die Kraft zu haben, jetzt fahre ich rechtzeitig weg, damit, oder gehe ich rechtzeitig los, damit ich das Fahrrad nehmen kann. Und mach nicht noch so, dass ich dann doch jetzt so, dass ich mein Auto nehmen muss, weil ich jetzt weniger Zeit habe. Das ist ja einerseits ein Vorhaben, eine Entscheidung, aber andererseits ist es ja auch die Kraft. Habe ich die oder verzettel ich mich dann doch? Ja, und wenn ich das weiß, dann ist es auch was, wo ich sage, wo ich auch auf Fragen, warum meditieren oder was, wie einfach entspannter mit anderen ins Gespräch kommen kann. Weil es ist nicht irgendwas Mysteriöses und Heiliges, sondern es ist erstmal ein Krafttraining. Auch. Und dann, ja. Klar, der Tag wird anders, wenn ich morgens sitze. Wenn ich schon einfach, und wenn es nur 5 Minuten sind, die Kraft habe zu sagen, jetzt tue ich nichts anderes, jetzt setze ich mich hin und gleichzeitig entspanne ich. Ich gebe mir die Erlaubnis, ich fange entspannt den Tag an. Ich sitze da und habe nichts anderes zu tun, als da zu sitzen. Der ganze Tag liegt noch vor mir, aber jetzt sitze ich hier. Ich finde das eine Glanzleistung, weil dieses Aufspringen und Rödeln kennen wir ja. Thank you. Die fünfte Erkenntnis ist das völlige Verstehen, dass Unwissenheit die Ursache des endlosen Kreislaufs von Geburt und Tod ist. Bodhisattvas hören stets zu und lernen von anderen, so dass sich ihr Verständnis und ihre Fähigkeit entwickeln kann, andere Lebewesen zu lehren und ihnen große Freude zu bringen. Hören stets zu und lernen von anderen. Und dafür finde ich unsere Gesprächsrunden so ein wundervolles Übungsfeld, da zu sitzen und zuhören zu lernen. Und das dann versuchen, in meinen Alltag mitzunehmen. Wie oft oder wann überhaupt kriege ich mit, dass ich, wenn jemand was sagt, den Satz schon in mir im Kopf beende, weil ich weiß, was kommt. Weil vielleicht so ein ähnlicher Satz schon mal gefallen ist. Und das muss jetzt, ich meine jetzt nicht in der Auseinandersetzung, in einem, wo man sich in Richtung Streit bewegt. Da ja sowieso, aber auch in Alltäglichem. Wir erzählen ja nicht immer neue Geschichten. Also, ein Beispiel ist, ich habe eine Freundin fragte mich, wie machst du das? Bei meinem Vater, ich kriege immer wieder, ich muss einfach auf den Balkon raus, diese Geschichten, ich habe sie doch x-mal gehört und ihr Bruder schafft das auch, der bleibt da und du machst das auch, wie machst du das? Kann mir das mal einer erklären? Und sie war ein bisschen aufgebracht, weil sie unglücklich mit sich selber war. Weil sie wollte endlich wissen, kann mir mal einer sagen, wie das geht? Da war so dieses, und das hat mich drauf gebracht, ach so, da bin ich ja mal hintergekommen. Und habe dann versucht, ihr das aus meiner Erfahrung zu beschreiben, dass ich gesagt habe, ich habe irgendwann rausgefunden, die Geschichten sind nicht immer gleich. Die sind so lange immer gleich, solange ich ab einem gewissen Punkt innerlich beschließe, ach ja, jetzt kommt wieder. Konkret habe ich das mit meiner Familie, meinen Eltern ausprobiert. Wir sind da, es geht ja nur gemeinsam durchgegangen. Immer dann, wenn ich eben nicht weiß, wie es weitergeht, verändert sich das, also dann ändert sich irgendwann, dann höre ich ein Wort, was ich vorher noch nicht gehört habe, oder es kommt eine Betonung rein, oder es wird wirklich, die Geschichte wird anders. Und dann ist es so spannend, wie man sich dann noch kennenlernt. Das habe ich der Freundin dann versucht zu erzählen, und es muss ja jeder selber umsetzen, das ist ja, ich kann mit meiner Begeisterung vielleicht euch inspirieren. Ich kann sagen, bei mir hat es geklappt, aber das nützt euch nichts. Ihr müsst es umsetzen. Das kann ich auch nicht abnehmen. Also, das würde ich ja gerne, aber das kann ich nicht. Aber ich kann von meinen kleinen Geschichten erzählen und teilen. Und ich weiß, wie ich war. Jetzt letztes Weihnachten, waren wir nach 6 Jahren wieder als ganze Familie zusammen und konnten uns richtig freuen, dass wir nicht mehr so waren. Wir sind einen Moment, das wussten wir alle, in der Küche, haben wir gesagt, da waren wir in den alten Mustern für 10 Minuten. Hat meine Mutter so schön formuliert, da waren wir wieder wie früher. Ja, weil jeder hat seine Rolle. Ja, auch in der Familie, der eine ist mehr so, was auch immer, der Rebell, der andere ist mehr so der Fragesteller, der nächste ist der Fürsorgliche oder so. Und es hat mich berührt, dass wir das alle so benennen konnten, unabhängig voneinander, aber es miteinander dann auch geteilt haben. Ja, und ansonsten war es neu. Oder meine Mutter hat irgendwann mal gesagt, naja, und ich dachte schon, ich hätte dich gekannt. Wir haben ja, naja, fast 17 Jahre zusammen gelebt. Und da war ich ganz sprachlos. Weil damit hat sie gesagt, ich habe dich jetzt gerade neu kennengelernt. Ich habe Dinge von dir gehört, die ich vorher nicht gehört habe. Ich habe auch mal... Oder andersrum, du passt nicht mehr in das Bild, was ich von dir hatte. Und das ist mir mit meiner Mutter auch andersrum so gegangen. Ich habe jetzt natürlich gerade kein konkretes Beispiel. Doch. Meine Oma hat bei uns mit im Haus gewohnt. Die hatten unten ihre Etage und ihre Küche und alles. Und wir haben oben drüber gewohnt. Und das ein bisschen bedingt spannungsvoll war zwischen meiner Mutter und ihrer Mutter, das wusste ich und das habe ich auch mitgekriegt und all das. Und soweit kannte ich die Geschichten auch immer schon. Und bei irgendeinem Gespräch fiel dann, ich weiß den Zusammenhang, ich kriege den Zusammenhang nicht mehr ganz hin. Es hat garantiert damit zu tun, dass meine Schwester jetzt auch ihr Kind bekommen hat und da meine Mutter jetzt in der Oma-Rolle ist. Und damit hat es sicher auch zu tun. Auf jeden Fall sagte meine Mutter irgendwann, naja, und ich hätte mir ja gewünscht, dass wenn, oder ich hatte immer die Vorstellung, wenn ihr im Kindergarten seid, würde ich zu Oma, sie hat zu ihrer Mutter dann Oma gesagt, zu Oma runtergehen und einen Kaffee mit ihr trinken. Und ich war so berührt in dem Moment, weil die Geschichte kannte ich nicht. Die hatte sie bis dahin noch nie erzählt gehabt, dass sie sich sowas gewünscht hat. Und dass das vielleicht nicht geklappt hat, dass da irgendwie die Kommunikation nicht zusammengekommen ist. Und das war so schön, weil in dem Moment habe ich gesagt, dass ich habe einfach die Berührtheit zeigen können, spürbar machen können und habe dann gesagt, aber wenn du dir das gewünscht hast und du jetzt Oma bist, ja, dann kannst du ja jetzt für die nächste Generation, wir könnt ja jetzt was anders machen, weil meine Schwester, ich habe mit ihr auch schon gesprochen gehabt, irgendwo wünscht sie sich ja auch, dass die Oma mit da ist. Und dann habe ich gesagt, naja, aber wenn jetzt Karin heißt meine Schwester, wenn Karin mal irgendwie reagiert, na dann erinnerst du dich einfach daran, wie das für dich war und dann machst du es ein bisschen anders. Weil ich dachte, sie kennt ja die Rolle der jungen Mutter, die dann, naja, wie auch immer, das erlebt. Und jetzt ist sie in der anderen Rolle und wenn sie das nicht vergisst, dann kann da ja wirklich was Neues entstehen. Weil, dass da auch wieder Reibereien reinkommen werden, ist ja abzusehen. Weil da ist jetzt wieder eine junge Mutter, die ihr Bestes versucht und irgendwie sieht die Welt anders aus, wenn ein Kind da ist und es geht nicht alles so, wie man sich das vorher vorgestellt hat. Und es kam auch prompt die Situation, dass meine Schwester irgendwann sagt, oh, diese Omas, die immer putzen wollen. Meine Mutter hat das erzählt, weil sie sagte, ja, weißt du, was ich dann gesagt habe? Ja, aber wie können wir es denn machen, dass du dich jetzt entspannt fühlst und dass du das annehmen kannst? Und das kam nur daher, weil sie selber in dem Moment sich erinnert hat. Meine Mutter hat ja auch immer geguckt, ob oben alles sauber ist. Hat sie uns immer mal erzählt gehabt. Und das sind so, wie ich finde, große Geschenke und Schätze, die entstehen, weil da Zuhören ist. Und lernen voneinander. Lernen und für mich ein Weiterentwickeln. Also zu großen Freude führen ist für mich zu schwammig. Das ist große Freude, wundervoll. Aber was ist die? Aber im Sinne von Entwicklung denken und was Schöneres miteinander kreieren. Ja, das finde ich was ganz, ganz Schönes. Und so, mich fasziniert es immer, wenn Menschen sich entwickeln und wenn Menschen wirklich bereit sind zu lernen, weil dann müssen diese Vorstellungen von ich weiß, wie es geht, die müssen fallen. Weil solange ich weiß, wie es geht, wird das mit dem Lernen schwieriger. Und das Lernen geht auch nur in dem Miteinander, in diesem Intersein, nach meinem Erleben. Weil wenn ich alleine irgendwas lerne und dann wieder da lande, ich weiß, wie es geht und erzähle dem anderen, dann kommen wir nicht bei der großen Freude an, sondern höchstens bei der nächsten Diskussion. Weil berechtigterweise der andere mir sagt, ja, ich weiß auch, wie es geht. Jetzt bin ich mal dran, jetzt Ruhe. Wenn ich das richtig verstanden habe, gebt ihr mir noch ein bisschen Zeit und dann hören wir noch eine Glocke und dann... Die sechste Erkenntnis ist das völlige Verstehen, das Armut, Hass und Wut hervorbringt und diese Gefühle einen Teufelskreis negativer Gedanken und Aktivitäten erzeugen. In der Praxis der Großzügigkeit betrachten die Bodhisattvas jeden gleich, Freund wie Feind. Sie verdammen niemandes frühere Vergehen, noch hassen sie jene, die gegenwärtig Schaden anrichten. Das Armut, Hass und Wut hervorbringt und als Gegenkraft Großzügigkeit entwickeln, also dieses Geben. Und wenn ich mich richtig erinnere noch, war das die erste Erkenntnis, die ich mir, glaube ich, gemerkt habe und wo ich dann da stand, und so einen Moment hatte, wo ich dachte, es kann nicht sein, dass ich da erstmal global drüber nachdenke, weil ja, klar, wenn ich arm bin und ich weiß, wie ich an mein Essen komme, ist, dass da Hass und Wut ist, ist klar. Und dann habe ich das war so simpel, dass ich dachte, wenn es so simpel ist, dann müsste man es ja auflösen können. Also wo ist es bei mir? Wo bin ich arm? Wo erlebe ich mich innerlich als arm? Und zwar in dem Leben, was ich jetzt lebe. Thay sagt immer wieder, wenn wir unseren Geist verändern, verändern wir auch das große Ganze. Und daher, noch bevor ich sowas verstehen kann, höre ich das und sage einfach, gut, da ist jemand weitergegangen und hat Erfahrungen gemacht, dann kann ich das jetzt einfach mal nur so nehmen und umsetzen und gucken. Und so kam ich dann drauf zu gucken, wo ist Armut in meinem Leben? Wo fühle ich mich arm? Wie fühlt sich das an? Und vor allem, kann ich diese Momente aushalten, wenn ich mich innerlich arm fühle? Es gibt im Buddhismus noch dieses Nidi, nach was greifen. Also wenn ich innerlich arm bin, fange ich an, nach außen zu greifen. Und es ist nicht leicht, diese innere Armut auszuhalten, damit einfach zu sein. Also auszuhalten, und da tue ich gerne dieses Aus in Klammern. Mich selber zu halten, wenn ich mich arm fühle. Ja, und dann einfach zu beobachten, was ich dann anfange zu tun. In der Regel ist es setzt ein Tun ein. Wenn ich mich arm fühle, so ein, entweder nach außen greifen, was haben wollen, oder in den Aktionismus verfallen, nach meiner Beobachtung. Und wie geht es, mich von innen zu nähern? Wie fühlt sich das an, wenn ich nicht arm bin? Dann müssen Sie ja das, die Gegenseite im Erleben mal kennenlernen. Und so, wenn ich was Schönes erlebe, wie fühlt sich das an? Und nicht nur jetzt, ich bin mit lieben Menschen zusammen. Und es ist ein schöner Tag. Das mitzubekommen und dieses Erleben so gut wie möglich kennenlernen. Weil wenn das alles in den Schriften ja so stimmt, dann hat das ja nichts mit dem Außen zu tun. Das heißt, dann bin ich ja jetzt nicht glücklich, nur weil ich mit den anderen zusammen bin. Sondern das muss ja etwas sein in mir. Wie bin ich denn da hingekommen? Wie fühlt sich das an? Und wenn ich das wirklich kennenlernen würde, dann kann ich ja mich von innen da langsam wieder hinbewegen. In diese Erfahrung von glücklich sein. Es ist auch mit, wenn wir, da ist das Kissen, finde ich, eine sehr große Hilfe, weil da habe ich keine Ablenkung von außen. Ja, wie erlebe ich mich denn, wenn ich da sitze, so für mich alleine und atme? Gibt es da ein Gefühl von Wachsein oder von Zufriedenheit oder von Entspanntsein? Und dann an so kleinen Sachen ausprobieren. Wenn es ein verregneter Tag ist und jetzt keine Sonne, die mich unterstützt, in ein Gefühl von Freude zu kommen. Also die Sonne ist ja oft, sie hilft uns einfach, weil sie ist warm. Was assoziieren wir damit? Entspannung, Wohltun. Wie kriege ich das hin, dass ich da mich selber hinbewege? Kann ich mit einem Praxislied morgens anfangen? Ich habe es schon gebracht, auf dem Fahrrad fahren zur Arbeit. Was auch immer, ich lade die Freude zu mir ein. Oder ich bin angekommen, ich bin zu Hause. Das heißt, ich mache mich innerlich auf diesen Weg. Ich finde Praxis eigentlich schwierig zu beschreiben. Dieses Abenteuer von innen so zu wachsen und dahin zu kommen, ohne wieder in dieses Druckerleben reinzukommen, mit dem wir, was wir durch Schule und sonst wie so gut kennen. Was ich mir wünsche, ist, dass wir uns gegenseitig immer mehr Vorbilder sind und dann auch uns erlauben, so wie Kinder ein bisschen nacheifern. Das ist gar nicht so schlecht. So, oh, der kriegt das aber hin, oder die? Das will ich auch mal. Da ist ja nichts gegen zu sagen, weil da ist diese Freude, diese Begeisterung drin, diese Neugierde, die Kinder noch haben. Und es ist nicht so, der ist so gut, das muss ich jetzt auch hinkriegen, sondern diese ursprüngliche Freude. Die hat das in der Familie hingekriegt oder bei der Gesprächsrunde irgendwo hat. Ich bin immer fasziniert im Moment in Berlin, wenn da Menschen um mich rum sind, die mir erzählen, wie toll die Stadt ist und wo sie überall grün ist, weil das übe ich noch zu sehen. Also das heißt, mein Geist ist noch etwas anders geprägt. Das sind Vorstellungen von wegen Großstadt ist gefährlich, da kann man sich drin verzetteln, überhaupt. Und ich kenne die Vorstellung, also das kann ich praktisch hören, ich habe es ja schon von außen gehört und in mir dann theoretisch, aber praktisch, ich meine praktisch jeden Tag so im Alltag und aus diesen Vorstellungen rauszukommen, das heißt in ein anderes Erleben zu kommen, und ich merke, aus mir selber raus ist es doch ein bisschen schwierig noch, ja, dann kann ich ja die Kraft der Gemeinschaft oder des Miteinanderseins nutzen, sich gegenseitig zu unterstützen und zu tragen. Und wenn da jemand ist, auch gerade nach Berlin gezogen, findet die Stadt doch ganz toll. Oder andere, die mir sagen, jetzt guck mal, wie du da am Rand wohnst, und das ist ja schon gar nicht mehr Innenstadt. Aber nicht in so einem belehrenden, sondern die Freude. Und dann kann ich mich ja damit einklinken und sagen, naja, wenn die das hinkriegt. Und das ist nicht in ich will jetzt so gut sein wie der andere, sondern dieses kindliche, die hat laufen gelernt, dann werde ich auch laufen. Und das finde ich nicht zu unterschätzen, weil wenn die Kinder die Erwachsenen nicht laufen sehen würden, ja, vielleicht würde es länger dauern, die würden bestimmt laufen lernen, aber ich will auch mal so groß sein wie ihr. Ja, ist doch schön. Und ja, da findet jetzt jemand schon die Stadt schön. Wie macht die das denn? Ich muss ja jetzt nicht völlig alle Vorsicht sein lassen. Ich komme trotzdem noch die Verantwortung für meinen Geist und meinen Körper, dass ich mich jetzt nicht ganz verzettel, sondern auch mal, was ich da erzählt habe, abends mal nicht telefonieren oder mir genau aussuche, dass ich jetzt nicht alle... Ich habe zum Beispiel ganz klar beschlossen, ich werde nicht alle spirituellen Richtungen, die es in Berlin gibt, ausprobieren. Das ist einfach eine Entscheidung. Die habe ich getroffen und die werde ich... Punkt. Ja. Trotzdem war ich jetzt beim Drehtanzen, als mich da eine damalige Freundin mitgenommen hat, weil ich seit Jahren da schon von gehört habe und selber auch tanze. Und es war wundervoll, den Tänzer zu sehen. Was? Und dann sitze ich da und gucke und versuche für mich dann immer schon zu benennen, weil alles, was man benennen kann, kann man später auch mal wieder teilen. Ich mit mir, wenn ich in meinen Zuständen bin, wo es mir nicht so gut geht, dann kann ich selber an das, was ich benennen kann, ran, aber ich kann euch auch mit anderen teilen. Und dieser Drehtänzer, das Faszinierende war die Ruhe. Der hat sich von den Füßen her schnell bewegt, aber oben war der in einer Ruhe drin. Ich denke, ja, gucke, Sammlung. Und wenn man sich so dauernd dreht, dann muss man sich sammeln, sonst kippt man oben, weil einem schwindelig ist. Und dann habe ich gedacht, oh, und wir sitzen auf dem Kissen und machen das auch. Das ist ja schön. Vielleicht weniger anstrengend. Vielleicht für den einen oder anderen kein Zugang. Also so dann auch zu sehen, welche Gedanken kommen. Aber was mich fasziniert hat, war diese Sammlung, diese Präsenz. So. Und da Entscheidungen zu treffen, ohne engstirnig zu sein. Und dann mit anderen in Resonanz zu gehen und von dem, was dann da vielleicht schon ist, mich auch ein Stück weit tragen zu lassen. Das ist das. Sicher auch das, warum ich heute hier sitze. Erstens, weil ich gerne diese Einladung nachgekommen bin. Sicher auch gerne. Ich rede gerne. Aber ich höre auch gerne zu und ich höre immer noch gerne Geschichten, und selbst die, die nicht so schön sind, wie ich gesagt habe, meine andere Sangha ist jetzt das Altenheim, finde ich gerade nicht so leicht. Aber auch da sind Geschichten, die erzählt werden wollen, und dann braucht es jemanden, der zuhört. Ich habe schon mal gedacht, vielleicht sammle ich in diesem Leben einfach ganz, ganz viele Geschichten. Und dann denke ich, naja, dann könntest du jetzt auch mal anfangen, dir nochmal wieder zu erlauben, auch zu erzählen. Weil vielleicht gibt es da auch andere, die Geschichten zuhören, gerne. So wünsche ich, dass wir uns gegenseitig inspirieren, dadurch, dass wir so gut wir können das umsetzen und uns gegenseitig Vorbilder sind. Das ist mein Traum und Vision von Praxis in den Alltag bringen. Danke. Okay.